Lieben, schön euch zu sehen. Da ist ein bisschen Hall drauf, ja, das kriegen wir aber hin. So, ihr sitzt irgendwie am falschen Platz, oder? Es ist witzig, gell? Wie man oft so seine angestammten Plätze hat und dann auch schon weiß, wo meistens jeder sitzt. Aber es ist auch gut, das mal zu ändern, ja. Ja, Antje hat gesagt, wir haben 2 Stunden Gottesdienst. Dann habe ich gedacht, müssen wir den Lobpreis schon mal ausreichend lang machen. Und jetzt müsste ich noch ungefähr 1 Stunde predigen, dann kommt es hin. Nee, so lang wird es sicher nicht. Ich habe mir jetzt überhaupt gedacht, nach dieser Lobpreiszeit und den Liedern, brauchen wir überhaupt noch eine Predigt? Ich teile euch jetzt einfach meinen Lobpreiszettel aus und dann lest ihr euch die ganzen Liedtexte nochmal durch. Ich finde, die haben so viel Aussage. Da steckt eigentlich auch schon alles drin, was ich heute sagen will. Also von daher könnte ich auch wieder gehen. Ja gut, ich verrate mal noch nicht das genaue Thema. Aus den Liedern kann man es ja schon ein bisschen vielleicht herauslesen. Ich möchte jetzt einfach mal mit ein paar ganz unterschiedlichen Geschichten einsteigen und ihr schaut vielleicht mal, ja, was ist das Gemeinsame bei den Geschichten, worum geht's denn? Also, jetzt muss ich auch nochmal so in die Runde schauen, wen haben wir denn hier? Wer erinnert sich noch an seine Schulzeit? Ja, bei manchen ist noch nicht lang her, aber auch bei denen, wo es lang her ist, ich glaube, jeder erinnert sich so mehr oder weniger an manches Gute oder auch nicht so Gute. Ich denke, so in den ersten paar Jahren Grundschule ist man wahrscheinlich noch gerne in die Schule gegangen. Später wurde es dann vielleicht so wechselhaft und dann gab es vielleicht gute Lehrer, wo man sich gefreut hat auf den Unterricht und weniger gute, wo man sich gedacht hat, oh Gott, hoffentlich ist die Stunde bald vorbei und dann sitzt man da eben drin und langweilt sich zu Tode, bis dann endlich der erlösende Pausengong kommt und die Stunde ist vorbei. Doppelstunde, ah. Ja, dann ist der Schlussgong noch erlösender, wenn es denn die 90 Minuten geschafft sind. Ja gut, oder nehmt irgendein spannendes, ich nehme jetzt ein Handballspiel. Wir haben nämlich gerade die letzten Wochen lief die Handball-Europameisterschaft. Bitte? Gibt sowas auch. Es gibt nicht nur Fußball und im Gegensatz zum Fußballspiel, wo 90 Minuten lang langweilig ist, sage ich jetzt, passiert beim Handballspiel auch richtig viel. Da Tore auf beiden Seiten, so schnell kannst du oft gar nicht schauen. Aufregend, spannend und jetzt stellen wir uns vor, es ist leider nicht so. Deutschland hat es nicht super gut abgeschnitten, die sind in der Hauptrunde dann ausgeschieden. Aber angenommen, Deutschland wäre im Finale und führt ganz knapp mit 1 Tor und die letzte Minute läuft und sie haben noch einen Angriff und könnten jetzt den Sack zumachen, indem sie einfach noch 1 Tor schießen. Aber nein, sie vergeben die Chance. Der Gegner hat den Ball, stürmt auf unser Tor und sie versuchen fieberhaft, das jetzt noch zu verteidigen, diesen Vorsprung von einem Tor jetzt noch zu retten, bis der erlösende Schlusspfiff kommt und das Spiel ist vorbei und wir haben gewonnen. Halleluja. Okay, nochmal eine andere Geschichte, jetzt eine echte Geschichte. Auch wieder die Älteren von uns, die erinnern sich vielleicht noch, damals in den 70er Jahren wurde Deutschland von Terror heimgesucht und die Rote Armee-Fraktion hat da alle möglichen Anschläge verübt. Und unter anderem wurde 1977 eine Lufthansa-Maschine namens Landshut entführt. Und dann über viele Zwischenstopps ist sie schließlich in Mogadischu gestanden. Ja, und die Entführer hatten eben die ganze Maschine und die ganze Besatzung und die Passagiere in ihrer Hand und haben gefordert, dass eben die Anführer dieser RAF freigelassen werden, sonst würden sie ja, alle Geiseln töten, die Maschine in die Luft sprengen. Ja, und dann wisst ihr vielleicht auch, die ihr euch noch daran erinnert, ja, dann hat die GSG 9, eine Spezialeinheit der Polizei oder des Grenzschutzes, die es schon einige Jahre gab, die bis dahin aber nicht wirklich bekannt war, ja, die hat dann den Auftrag bekommen von der Bundesregierung, Bundeskanzler Schmidt, der klipp und klar gesagt hat, ein Staat darf sich nicht erpressen lassen. Die sind da eben hin und haben es irgendwie, wie auch immer, geschafft, diese Maschine zu stürmen, innerhalb von wenigen Minuten die Entführer zu überwinden. Drei davon wurden, glaube ich, getötet, aber alle Geiseln, ja, außer dem Kapitän, den sie schon erschossen hatten, alle Geiseln wurden befreit. Wenn man ein bisschen nachliest, es müssen schreckliche 5 Tage gewesen sein in diesem Flugzeug, eingesperrt, 2 Toiletten, die im Laufe der Tage immer voller geworden sind. Die Klimaanlage ist irgendwann ausgefallen und das Flugzeug stand da in der prallen Sonne. Also eine schreckliche Szene und dann kommt die Befreiung und die Erlösung. Ja, nochmal weiter in der Vergangenheit, 1944, Zweiter Weltkrieg und die Alliierten landen in der Normandie und ja, dringen dann ein in die von den Nazis besetzten Gebiete, eben zunächst da in Frankreich, befreien sie. Befreien letztlich ganz Westeuropa von der Herrschaft der Nazis. Befreiung. Ja, und letzte Geschichte. Stellen wir uns einen antiken Sklavenmarkt vor. Kann sich das jetzt irgendwie ausmalen? So genau können wir es uns wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das da so war. Auf dem Sklavenmarkt eben irgendwelche Händler haben ihre Sklaven angeboten. Der eine ruft vielleicht, hier bei mir gibt's frische Ware, frisch importiert, noch stark und jung und kräftig. Aber du siehst ihnen an, wie sie Angst haben, was wohl auf sie zukommen wird, wer sie kaufen wird, wie er sie behandeln wird. Andere sind Gebrauchtware, die haben schon irgendwo gearbeitet und denen sieht man eben auch an, dass sie nicht gut behandelt wurden. Alle haben irgendwie Angst, was kommt auf sie zu. Die interessierten Käufer verhandeln dann über den Preis und tasten sie und ja, und plötzlich ist irgendwie still auf dem Markt und da kommt einer. Ein unbekannter Mann, der war noch nie da. Und der schaut da irgendwie gar nicht so vornehm aus, wie wenn er jetzt Sklaven bräuchte und haben will und ausbeuten würde. Und er kommt irgendwie und redet da mit den Händlern und sagt, ich kaufe die alle. Alle Sklaven, die hier sind, kaufe ich. Und er wird erstmal ausgelacht, weil, woher hat er so viel Geld? Was will er mit all den Sklaven? Was soll das? Aber er bleibt dabei, sagt mir den Preis, ich bezahle. Und er macht sein Geld auf und er kauft sie alle. Aber nicht, um sie dann wieder zu versklaven. Er nimmt sie mit, ja, aber er versorgt sie, er pflegt ihre Wunden, er gibt ihnen anständig zu essen, zu trinken und so weiter. Er behandelt sie einfach gut. Er schenkt ihnen die Freiheit. Er hat sie losgekauft. Er hat einen Preis bezahlt, um sie zu erlösen, um sie zu befreien. Ja gut, was haben die Geschichten gemeinsam? Das ist jetzt, glaube ich, schon offensichtlich, oder? Es geht um Erlösung, Befreiung, Erlösung. Und darum ging es ja auch schon in einigen Liedern ganz bewusst. Mein Erlöser lebt und Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Genau, natürlich geht es um Jesus. Er ist unser Erlöser. Und ja, interessant ist, wenn man im Neuen Testament eben schaut, da ist an diversen Stellen eben von Erlösung die Rede. Und da steht im Griechischen ein Wort, das wörtlich tatsächlich Loskauf von Sklaven bedeutet. Also ein Erlöser ist einer, der wirklich eben einen Sklaven gekauft hat, aber losgekauft hat. Er hat ein Lösegeld bezahlt, um ihn freizukaufen, damit er eben nicht mehr Sklave ist. Ja, und genau das hat Jesus eben durch seinen Tod am Kreuz für uns getan. Und ich fand es schön, ja, dass dieses Bild Gott dem Elmar das auch geschenkt hat, wie Jesus uns eben auch daran erinnert und sagt, ja, komm zum Kreuz, da ist genau das passiert und das gilt auch für dich. Wir waren alle Sklaven der Sünde und Jesus hat uns freigekauft, indem er die Strafe für alle unsere Sünden auf sich genommen hat. Damit hat er diesen unvorstellbaren Preis bezahlt, eben für alle. Für alle hat er den Preis bezahlt durch sein Blut. Ja, und so wie in diesen Geschichten von gerade eben, GSG 9, Alliierten, die mussten den Feind überwinden und sie mussten in das feindlich besetzte Gebiet eindringen. Und so hat Jesus das auch gemacht. Also die Lufthansa-Maschine war vom Feind sozusagen beherrscht und die Befreier mussten da eindringen und sie mussten die Entführer eben überwinden und das haben sie. Und genauso die Alliierten sind in die feindlich besetzten Gebiete eingedrungen und haben dann eben dort den Feind besiegt und vertrieben und damit eben wieder Befreiung geschenkt. Also, Jesus ist in den Herrschaftsbereich Satans eingedrungen, dadurch, dass er einfach auf die Erde kam und gesagt hat, so, ich nehme die Schuld auf mich. Und damit hat er Satan letztlich entmachtet, weil er mit seinen ganzen Anklagen, die er sonst hätte vorbringen können, jetzt eben nichts mehr vorzubringen hat. Die Schuld ist getilgt, wenn wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Ja, also so hatten wir es ja vorhin in dem Kirchenlied gesungen. Weiß nicht, haben wir den Text gerade nochmal parat, von dem Jesus ist kommen, die passende Strophe? Ja, genau. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Er bricht dem gewappneten Starken, gemeint ist Satan, der ist schon stark und der ist auch gewappnet, aber dem bricht er ins Haus. Und er sprengt die befestigten Schlösser, die er errichtet hat. Und er führt die Gefangenen siegend heraus. Das ist so ein anderes Bild, statt Sklaven eben die Gefangenen, die er befreit und herausführt. Und ja, Satan spürt, dass er jetzt verloren hat. Er spürt den Stärkeren, Jesus, unseren starken Erlöser. Halleluja. Danke. Ja, oder entsprechende Stelle aus Kolosser 2,15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Er hat die Gewalten und die Mächte der Finsternis völlig entwaffnet. Und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Halleluja, Jesus ist unser starker Erlöser. Ja, in einem anderen Lied haben wir eben auch gesungen, mein Erlöser lebt. Das ist ein biblischer Satz, aber wo steht er eigentlich? Wer weiß es? Mein Erlöser lebt. René? Ja, das sagt Hiob interessanterweise, ja. In all seiner Not und in all seiner Verzweiflung. Und ja, was immer man über Hiob denken mag, es ist aus meiner Sicht ein schwieriges Buch und schwer zu begreifen, was da genau vorgeht. Und wenige Verse vorher klagt er Gott wirklich aufs Heftigste auch an und ja, schimpft sozusagen über Gott, auch über seine Freunde, mit denen er ja da diesen Disput dann die ganze Zeit hat. Aber dann kommt dieser Satz in Hiob 19,25. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen, was auch immer das genau bedeuten mag. Also er wird stehen, vielleicht über all dem Vergänglichen dieser Welt. Mein Erlöser lebt. Wow, Halleluja. Interessant fand ich dann, ja, ich habe eben gesucht, wo steht denn Erlöser in der Bibel? Und dann habe ich festgestellt, ja, die Hiob-Stelle, das ist fast die erste, wo das Wort als solches auftaucht. Im Alten Testament eben interessanterweise schon. Und dann wird es ganz oft von Jesaja verwendet. Und zwar ab Kapitel 41, vorher noch nicht. Sondern in den Kapiteln, in denen dann auch ja ganz viel eben über die Erlösung Israels gesagt wird. Und er hat ja auch, er lebte ungefähr 700 vor Christi Geburt und hat eben ungefähr 700 Jahre vorher schon über Jesus geweissagt in Jesaja 53, Vers 5, die bekannten Verse. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, Jesaja hat das eben irgendwie schon gesehen, dass Jesus der Erlöser sein wird. Ja, ansonsten war ich dann überrascht, Erlöser kommt so im Neuen Testament tatsächlich gar nicht vor. Erlösung schon. Statt Erlöser wird im Neuen Testament dann entweder Retter oder Heiland gesagt, je nach Bibelübersetzung, hat aber natürlich eine ähnliche Bedeutung. Ja, und Erlösung, ja, bedeutet eben Loskauf von Sklaven. Also jetzt nochmal zu diesem Satz, mein Erlöser lebt. Und ich fand es irgendwie interessant, dass Hiob das so gesagt hat. Nicht nur Gott ist mein Erlöser, daran glaube ich, sondern mein Erlöser lebt. Und auch für unseren Erlöser ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass er lebt. Für Jesu Erlösungswerk ist die Auferstehung aus den Toten genauso wichtig wie sein Tod am Kreuz. Also durch den Tod hat er zwar für die Sünde bezahlt, die Strafe auf sich genommen, aber erst dadurch, dass er dann auch wieder auferstanden ist, hat er den Tod und den Teufel endgültig besiegt und eben den Triumph über sie gehalten, wie wir es vorhin gelesen haben. Ich habe mir jetzt so gedacht, ja, wenn jetzt Jesus tatsächlich im Grab geblieben wäre, was wäre dann? Tja, dann wären seine Jünger irgendwann wahrscheinlich zusammengesessen und in nostalgischen Erinnerungen geschwelgt, so nach dem Motto, wisst ihr noch damals, ja, als Jesus noch da war, was er da alles Tolles getan hat, den Gelähmten da, den er geheilt hat, der da durch die Decke von oben runterkam, ja, stimmt, das war klasse, ja. Oder die blutflüssige Frau wurde geheilt, nur weil sie sein Gewand angerührt hat. Oder, Mensch, die Geschichte war doch gut, oder? Wo er die Dämonen aus dem besessenen Gerasener ausgetrieben hat und dann sind sie in die Schweine gefahren und die ganze Schweineherde ist den Abhang runtergestürzt. Mann, das waren Zeiten, als Jesus noch da war. Stimmt, Lazarus hat er ja sogar von den Toten auferweckt. Er war schon 4 Tage im Grab gelegen, der hat schon gestunken. Puh, aber jetzt ist Jesus selber tot. Das ist jetzt alles irgendwie Vergangenheit. Nein, natürlich nicht. Halleluja, er lebt. Und deswegen tut er diese Dinge auch heute noch. Und deswegen konnten dann auch Petrus und Johannes einen Gelähmten heilen, der da an der Pforte des Tempels saß. Und Paulus konnte auch im Namen Jesu Dämonen austreiben. Und Petrus hat sogar auch eine Tote wieder lebendig gemacht, als man ihn gerufen hat. Ja, und mit den Aposteln hat es ja auch nicht aufgehört. Und es war definitiv nicht Jesu Absicht, dass es aufhört. In Markus 16, Vers 17 sagt er ja unmittelbar vor seiner Himmelfahrt dann zu den Jüngern natürlich, aber er spricht nicht nur über sie. Er sagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, an mich glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ja, das ist eine Verheißung für jeden Einzelnen von uns. Unser Erlöser lebt und er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Ja, und deswegen ja, will er unter uns wirken und diese Dinge tun. Und ja, ich denke, es sind jetzt so zwei Aspekte, die ich einfach sagen wollte. Das eine ist für uns persönlich. Er ist unser Erlöser. Und ja, auch wenn wir das schon vielleicht x-mal gehört haben, müssen wir es vielleicht auch immer wieder mal hören und immer wieder ganz bewusst machen. Und ja, ich möchte jetzt einfach zum Schluss, das waren eigentlich schon meine Gedanken, also war jetzt etwas weniger als eine Stunde,